Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir wünsche ich euch. Ich möchte kurz beten, bevor ich anfange. Und Vater, ich danke dir, wie immer bete ich das Gleiche, dass deine Saat, die du heute Morgen durch die Predigt siehst, in die Herzen fällt, Wurzel zieht, aufgeht und Frucht bringt, und zwar in dem Leben von einem jeden, der sie hört. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Meine Predigt heißt, herrsche über deine Tore. Oder man könnte auch sagen, der Untertitel ist, besetze die Tore deiner Entscheidungen. Denn da geht es heute drum. Es geht um Tore. Einmal um unsere Tore, einmal um die Tore des Feindes. Und wir schauen uns auch ganz kurz Gottes Tore zum Schluss noch an. Was ist ein Tor? Ein Tor hat immer eine wichtige Funktion. Es lädt ein oder es schließt aus. Man kann es öffnen, man kann es schließen, man kann sich hineinsetzen. So wie die Richter in den früheren Alten Testament, in den alten Zeiten. Die saßen in den Toren und sprachen dort Recht. Also ein Tor war damals eine sehr wichtige Position für die Menschen, die in der Stadt und auch um die Stadt herum lebten. Aber heute geht es nicht um die Tore des Alten Testamentes, heute geht es um unsere Tore. Auch wir haben Tore. Auch wir schließen sie und wir öffnen sie. Manchmal ganz unbewusst, routinemäßig. Und ich denke, wir haben nicht immer so die Vorstellung davon, was ein Tor in unserem Leben ist. Und deshalb heute diese Predigt. Wir haben ein defensives Tor und wir haben ein offensives Tor. Schließen ist eine defensive Handlung. Das heißt, hier geht es um uns. Und das ist wichtig, wenn wir unsere Tore nämlich nicht geschlossen halten, dann kann der Feind herein. Die Namen unserer Tore sind einmal der Verstand, das Herz, der Mund und die Beziehungen. Das sind die vier Tore, die in der Hauptsache den Feind in unser Leben hineinlassen, wenn wir nicht acht haben. Welche Tore müssen wir denn nun schließen? Fangen wir mit dem Verstand mal an. Tja, der Verstand ist der größte Kampfplatz, den wir in unserem Leben je haben werden. Weil hier entscheidet sich ganz viel. Wir kämpfen gegen unser Fleisch, gegen unsere Seele. Und die Schrift sagt schon, Seele und Geist sind nicht kompatibel miteinander. Das Fleisch ist nicht geistlich. Und das ist das Problem, ja. Wir kämpfen hier gegen Gedanken der Lust, des Stolzes, Unglauben, Minderwertigkeit und Angst. Ich habe nur mal ein paar genannt. Da gibt es noch eine ganze Ecke mehr. Und wenn eines der anderen Dinge, die ich nicht genannt habe, in eurem Herzen drin ist, wird der Heilige Geist euch das zeigen. Heute möchte ich von all diesen Punkten die Angst ein bisschen hervorheben. Ich habe festgestellt, dass sie in vielen Gläubigen vorhanden ist. Und viele kommen über längeren Zeitraum nicht aus dieser Angst heraus und dümpeln immer in unguten Situationen herum. Sie wissen nicht, was für Auswirkungen Angst, wenn sie denn zugelassen wird, auf ihr Leben hat. Vielleicht sind sie nicht gut genug gelehrt. Ich denke, hier in unserer Gemeinde ist das eigentlich nicht so. Aber wenn wir keine biblische Erkenntnis darüber haben, wie wir mit der Angst umgehen, wie wir reagieren sollten, wenn diese Angst anklopft, dann haben wir gelöst. Die Schrift sagt ja nicht umsonst 365 Mal, habt keine Angst. Gott hat schon gewusst, warum er das 365 Mal in die Bibel schreibt. Ja? Habt keine Angst. Was bewirkt denn die Furcht in unserem Leben? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Sie raubt uns die Früchte Gottes. Sie steht total konträr zum Glauben. Und sie schließt die Türe für alles, was Gott uns geben möchte, zu. Deshalb bleibst du auch immer auf der gleichen Stelle, solltest du dieser Angst so viel Priorität in deinem Leben geben. Sie raubt uns den Glauben und sie raubt uns den Sieg, den Jesus eigentlich vor über 2000 Jahren für uns so teuer bezahlt hat. Er ist ja nicht mal so locker gleich mal ans Kreuz gegangen. Nein, er hat einen hohen Preis bezahlt. Und wir machen den wirkungslos, wenn wir Angst Zutritt zu unserem Leben geben. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle. Mein Mann und ich, wir bekunden sie jeden Tag. Die heißt in 2. Korinther 2, Vers 14. Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Die Schrift verspricht uns nicht, dass wir ein total sorgenfreies Leben haben, wenn wir Jesus annehmen. Das verspricht sie uns nicht. Aber was sie uns verspricht, ist, dass wir im Sieg aus jeder Anfechtung herauskommen. Und das ist wichtig, das müssen wir wissen. Das ist eine Basisbibelstelle für heute. Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Nicht mal, naja, vielleicht übermorgen bin ich vielleicht so weit, habe ich vielleicht genug Glauben. Oder in 3 Wochen, oder in 4 Monaten, oder in 2 Jahren, wer weiß, wie lange es dauert. Nee, das sind Lügen, die der Feind euch dann in den Kopf hineinsetzt. Nehmt sie nicht an, denn das ist wirklich nicht so. Ich sage Ihnen nochmal, Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren. Alle Zeit. Nicht nur heute und morgen, auch übermorgen, alle Zeit. Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass das auch wirklich passiert, nämlich, dass wir wissen, was geschrieben steht und dass wir gemäß des Wortes handeln. Klar. Gott sagt ja nicht umsonst, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und ich bin davon überzeugt, viele sind schon gestorben, weil sie einfach nicht wissen, was geschrieben steht, was ihnen gehört, was sie nehmen können. Diese ganze Fülle an Verheißungen, die Schrift in sich birgt. So kostbar. Glauben heißt Vertrauen. Und in Römer 4, Vers 14, da lesen wir, Jesus ist der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. Nicht wir. Okay? Nicht wir müssen strampeln und uns anstrengen. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Da ist mir, während ich die Predigt geschrieben, ist mir der David eingefallen. Wir haben ja auch ein Lied gesungen. David kämpfte gegen den Goliath. Und er hat gesiegt. Eine ganze Armee hat Schiss gehabt. Die hat gezittert und geschlottert und hat sich nicht gewagt, dem Kerl entgegenzutreten. Gandhi hat in den letzten 2 Wochen, oder wann er gepredigt hat, er mal gesagt, wie groß der ist. Ich wusste das auch mal ganz genau. Ich habe es vergessen. Ist auch egal. Es ist jedenfalls ein großer Kerl gewesen. Und der David war ein junger, vielleicht sogar zarter Mann, denn ihm passte gar nicht die Rüstung von seinem König, die er ihm ja anziehen wollte. Aber er hat gesagt, brauche ich nicht. Er hat gesiegt, weil er keine Angst hatte. Versteht ihr? Das ist ein so wundervolles Beispiel. Wer von uns hat nicht schon Riesenprobleme vor Augen gehabt? Ich glaube, sitzt hier jemand, der das noch nicht erlebt hat? Da war meine Einschätzung doch richtig. So, wo schauen wir hin? Wisst ihr, Angst gibt dem Teufel immer Rechte, etwas sehr Ungutes in dein Leben hineinzubringen. Warum? Weil du ja in dem Moment, wo du die Angst zulässt, glaubst du ja nicht mehr so ganz das, was geschrieben steht. Du schaust dann auf diesen Goliath, der dir vor Augen steht, auf das Problem. Und kannst das gar nicht mehr so sehr nehmen, was du eigentlich, vielleicht weißt du sogar, was geschrieben steht. Fällt manchmal schwer, das dann doch zu glauben. Aber das, was Gott für dich vorgesehen hat, das kriegst du nur, wenn du Glauben und Vertrauen hast. Du kriegst es nicht einfach nur mal husch so. Und ich bin selbst schon in der Situation gewesen, dass ich mich gefragt habe, habe ich genug Glauben? Mensch, es dauert schon so lange. Glaube ich genug? Habe ich was falsch gemacht? Das Einzige, was ihr immer prüfen müsst, ist, ob Sünde zwischen euch und Gott steht. Das ist das Einzige. Ansonsten hast du manchmal das Gefühl, hast einen zu kleinen Glauben. Dann nimm ihn doch und docke an dem großen Glauben von Jesus an. Er ist der Vollender unseres Glaubens. Und dann sei entspannt und wisse, wenn du nicht entspannt bist über irgendeine Situation, dann hat der Teufel den Fuß schon in der Tür. Denn dann hast du keinen Glauben. Dann fließt auch das bisschen Glauben, was du denkst zu haben, noch weg. Und das Schlimme dabei ist ja, wenn ihr so denkt, dass ihr nicht genug Glauben habt, geht ihr in die Gesetzlichkeit hinein. Und was sagt Gott über Gesetzlichkeit? Gesetzlich sein ist der Tod. Ende. Dann schnell wieder da heraus. Es ist der Glaube Jesus, der diese Dinge bewirkt. Nicht unser Glaube. Er wächst dann. Er wächst durch Gnade und Barmherzigkeit. Wo kommt dann der Glaube überhaupt her? Aus der Predigt. Und wo kommt die Predigt her? Aus Gottes Wort. Das heißt, wenn du Gottes Wort nicht kennst, wie willst du denn da Glauben aufbauen? Funktioniert auch nicht. Wisst ihr, das, was wir wissen, an Wissen in unserem Kopf haben, man kann ja viel speichern im Kopf, an biblischen Worten und an guten Dingen. Aber wenn es im Kopf bleibt, bringt es dir auch nicht viel. Es muss diesen weiten Weg bis ins Herzchen hineingehen. Und wenn es da angelangt ist, dann treibt es Unglaube, Zweifel und den ganzen Schmodder einfach hinaus. Denn es ist nun mal so, Jesus teilt sich seinen Thron hier nicht mit Unglauben, Zweifel und all den Dingen, die da manchmal noch in den Herzen drin sind. Das macht er nicht. Würde ich auch nicht machen, ehrlich sagen. Also, wenn du nicht weißt, was geschrieben steht, kannst du auch keinen Glauben hervorbringen. Das heißt, du musst Bibel lesen. Ich weiß, man liebt dieses Wort, du musst in Predigten nicht. Für mich ist das also. Ich muss Bibel lesen, ich muss Predigten hören, ich muss gute Bücher lesen. Wenn ihr das nicht müsst, seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt hier so ganz deutlich sage, aber das ist Fakt. Nur daher kommt der Glaube. Du kriegst ihn nicht einfach so von oben mal so übergeschüttet. Du hast ein gewisses Maß an Glauben und auch an Liebe bekommen. Aber beides muss entwickelt werden, beides muss wachsen. Und da sind wir gefragt. Entschuldigt, mein Hals ist heute ein bisschen lustig. Tja, wie gesagt, du kannst eine ganze Weile in dieser Angst gefangen bleiben, wenn du nicht wachsam bist. Ich hatte eine Freundin, die hatte eine kleine Tochter und die hatte ein Fahrrad bekommen. Jetzt hat sie so lange gebettelt, bis die Mama ihr erlaubt hat, ja, darfst mal ins Dorf fahren. Kind fuhr los und nach 10 Minuten kam das Tatütata-Auto, fuhr an ihrem Haus vorbei und wusch, da war sie da, die Angst um ihr Kind. Was wird doch kein Unfall gewesen sein? Was passiert jetzt? Was? Und. Dann hat sie angefangen zu beten. Aber sie hat gebetet auf der Grundlage der Angst. Das hat sie aber schnell gemerkt, weil sie eine langjährige gläubige Frau schon war. Sie hat das sofort umgestellt. Sie hat dann gebetet auf der Grundlage des Wortes. Und sofort hat sie gesagt, ich wurde sofort ruhig und wusste, alles ist gut. Versteht ihr? Wenn man in so Situationen kommt, sollte man wissen, was geschrieben steht. Sollte das Wort dann als Schwert benutzen, als Waffe. Und das fand ich so toll, dieses kleine Beispiel, das ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen. Betet niemals auf der Basis von Angst. Wenn wirklich Angst mal hereinkommt, und das kann sehr wohl passieren, dann werdet ruhig. Geht zu Jesus in die Gegenwart. Und schaut, dass er dann betet auf der richtigen Ebene. Und dann wird es was wirklich bewirken. Also wie gesagt, wir haben alle Zeit Sieg in Christus Jesus. Alle Zeit. Und du wirst auch nicht über Gebühr versucht. Und es kamen auch schon Leute zu mir, die haben gesagt, ja, da die Prüfung, die war für mich absolut zu schwer. Das konnte ich einfach nicht. Auch eine Lüge. Die Schrift sagt, du wirst nicht über Gebühr versucht. Das heißt, alle Anfechtungen kannst du, wenn sie dir begegnen, dich angreifen, und die sind nicht immer lustig, kannst du sie im Glauben bestehen und im Sieg herausgehen aus jeder Situation. Und das ist es, was wir wissen, und das muss eingebrannt werden in unser Herz. Glaube entwickelt sich über das Nachdenken des Wortes Gottes. Wenn du nicht viel Zeit hast, wenn du nicht viel Bibel liest, dann lies 5 Minuten die Bibel. Und dann denke nochmal 5 Minuten über das nach, was du da gelesen hast. Beweg das mal in dir. Und dann wirst du sehen, es passiert etwas. Es bleibt nicht ohne Frucht. Und in 2. Samuel 22, Vers 3, da steht auch so eine coole Bibelstelle, da heißt es, er holt uns aus jeder Gewalttat heraus. Und für mich ist alles, jede Anfechtung ist eine Gewalttat. Ob Krankheit, ob finanzielle Nöte, ob Beziehungsebene, was auch immer wo. Versteht ihr? Er holt uns heraus aus jeder Gewalttat. Und wenn ihr nur diesen einen Satz sagt, wenn ihr in solchen Problemen seid und das im Glauben ausspricht und in absoluter Zuversicht, dass er das auch tut, dann habt ihr schon den Fuß wieder aus der Tür draußen. Und dann nochmal drauftreten, wenn es geht. Furcht allerdings entwickelt sich über das Nachdenken der Lüge des Feindes, nämlich über das Problem, das er uns vor Augen stellt. Wie gesagt, halt an Jesus fest, das ist der beste Rat, den ich geben kann. Denn es sind ja doch fast immer ganz normale, alltägliche Situationen, die uns da begegnen. Es ist ja nicht so, dass er sich für uns etwas Besonderes extra einfallen lässt. Nee, das ist das, was passend gerade zu unserem Leben passieren könnte. Das versucht er dann uns vor Augen zu stellen. Ich hatte das auch mal. Als wir noch in unserem Haus lebten, das wir mittlerweile verkauft haben, aber da haben wir ein großes Wohnzimmer angebaut. Und Gott hatte mir vorher durch eine Weissagung gesagt, du kannst zwischen zwei Dingen wählen. Das eine war etwas, das sage ich euch nicht, und das zweite war der Anbau des Hauses. Ich hatte mich für den Anbau entschieden, denn wir hatten eine große Familie und meine Mutter lebte auch noch bei uns und das war ein Segen, dieser Anbau für uns. So, dann haben wir geplant, wie man das ja macht, ganz normal gespart und dann stand es an. Wir haben die Kostenvoranschläge eingeholt für, gerade es geht jetzt in dieser Geschichte, geht es um den Zimmermann und um den Dachdecker. Und war alles okay. Wir hatten das, was da an Kostenvoranschlägen genannt wurde, hatten wir alles zusammengespart. Dann kam die Rechnung und sie kamen an einem Tag alle beide vom Zimmermann und vom Dachdecker. Und jeweils waren es 10.000 D-Mark mehr. Ich saß auf der Couch und hatte diese zwei Rechnungen in der Hand und wusste, das können wir nicht bezahlen. Wir haben einfach das Geld nicht. Unser Haus war finanziert und da war kein Spielraum mehr, dass man noch hätte, wer weiß, wie viel Kredit aufnehmen können. Das war so bedacht, dass alles lief. Und dann fing ich an zu heulen. Ich habe gesagt, du musst das Haus verkaufen. Geht gar nicht anders, wir müssen das Haus verkaufen. Und dann schlug da erstmal diese ganze Welle über mir zusammen. In meiner Verzweiflung habe ich meine Tochter Anka angerufen und sagte, Anka, und dann hörte die schon, dass ich am Bein war. Was ist denn passiert, Mama? Ach, habe ich gesagt und habe ihr dort dann erzählt. Und dann war erst Stille auf der anderen Seite. Ich denke, ist sie noch da oder hat sie sagt ja gar nichts. Und dann sagte die nur einen Satz. Sie sagte, Mama, und darum weinst du? Husch! Das war's für mich. Hebel wurde umgelegt. Ich bin aus dieser fleischlichen, irdischen Ebene wieder auf meine geistliche Ebene gehüpft, da, wo ich auch hingehörte. Und dann habe ich gesagt, so gut, hier. Zwei Rechnungen her, bitteschön. Du weißt, ich kann sie nicht bezahlen. Wir haben niemanden, der sie bezahlen könnte. Ich gebe es dir ab. Und dann habe ich gebetet und ich war so entspannt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Nach zwei Wochen, Fazit, das ganze Geld war da. Wir haben es gekriegt. Es wurde uns geschenkt. Von dem einen mal der Betrag, der teils anonyme Beträge. Das ganze Geld war da. Ich will euch damit nur Mut machen. Denkt nicht, wer soll, habe ich auch gedacht, wer soll uns dann da helfen im Anfang. Aber nachher habe ich nicht mehr darüber nachgedacht und dann konnte Gott tun, was er tun wollte. Und das war gut so. Er holt uns aus jeder Gewalttat wirklich heraus. Aber das Problem ist ja dann, wenn die Probleme kommen, dann betreten viele Menschen sofort die irdische Ebene, die fleischliche. Versuchen durch eigenes Denken, was könnte man tun, was könnte man machen. Plan. Ist nicht verkehrt zu planen. Ich bin ein Planer, ich plane sehr gerne. Und mir fällt es manchmal schwer, Stopp zu machen und nicht weiter zu planen. Aber es hat eine gute Frucht, wenn wir in die Entspannung gehen und es Gott mal überlassen, das Problem zu lösen. Glaubt mir. Geht aus dieser, wenn ihr euch kurz erschreckt, man kann sich kurzzeitig erschrecken, gell, Sigi?
Ja.
Man erschreckt sich, aber dann tritt man wieder da heraus und dann weiß man wieder, was geschrieben steht und man weiß wieder, wie man das Ganze handhaben sollte. Und gut ist es. Ja, das reicht. Bleibt nicht auf dieser Ebene. Wie gesagt, ich war auch, der Schreck war da, die Angst war plötzlich da. Wisst ihr, wenn wir das auf der fleischlichen Ebene lösen könnten, wären es ja keine Probleme mehr. Da wäre es auch nichts, an dem wir wachsen könnten. Denn diese Dinge haben immer einen Sinn. Also für mich hat jede Anfechtung den Sinn, dass ich lerne, Gott immer mehr und mehr zu vertrauen, weil ich sehe, er macht es wirklich. Und dann bist du immer sicherer und dann sagst du, das ist nicht mehr mein Problem, das ist sein Problem. Das ist wichtig. Denn unsere geistlichen Erkenntnisse bestimmen unser irdisches Leben. Das ist der zweite Merksatz. Das müssen wir alle ganz fest in unser Herz hineinbrennen. Unsere geistlichen Erkenntnisse bestimmen unser irdisches Leben. Wer kann dazu Amen sagen?
Amen.
Denn das heißt in Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ach, wenn wir nur diese eine Bibelstelle dafür hätten, würde es schon reichen. Jetzt überlegt einmal, was das beinhaltet. Oh, das wäre eine extra Predigt. Deshalb fange ich auch gar nicht an, darauf einzugehen. Merkt euch einfach nur, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das sind Erkenntnisse, die sind für uns einfach nur lebensnotwendig. Glaubt mir. Der Feind trägt immer eine Tarnkappe. Und viele erkennen ihn nicht schnell genug. Aber er steckt in der Regel meist hinter all den Problemen und Nöten, die uns begegnen können. Egal ob gesundheitlich, finanziell, Beziehungsebene. Er steckt hinter all diesen Dingen drin. Er ist für die Berge in unserem Leben verantwortlich. Und was sollen wir mit den Bergen tun? Amen. Ins Meer werfen. Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber glaubt mir, die zu erlangen, ist nicht einfach. Und diese vollkommene Liebe, die sorgt dafür, dass ihr gar nicht mehr angreifbar seid. Da gibt es nichts mehr, was dich aus der Ruhe bringen könnte. Ich habe das wirklich mal erlebt. Ich bin mal so extrem angefeindet und angegriffen worden, dass ich gedacht habe, das kann, normalerweise würde ich gedacht, also ich habe es nicht gedacht, aber ich, normal hätte ich es gar nicht überstanden. Ich glaube, ich hätte alles geschmissen, alles hingeworfen. Aber Gott hat mir die Liebe dafür gegeben. Für diese Situation war sie zumindest da. Und ich konnte für diese Person beten. Die hat mir so leid getan, weil sie so schief gelaufen ist. Und ich war gar nicht mehr im Mittelpunkt. Und das ist wichtig. Ja. Die vollkommene Liebe. Betet um diese Liebe. Das hat natürlich zur Folge, dass ihr Anfechtungen auf der Ebene von Beziehungen habt. Klar. Aber eigentlich müsste man dem Feind ja Dankeschön sagen. Gell? Für all die Angriffe, die auf dieser Ebene kommen. Denn da haben wir die Möglichkeit, da können wir wachsen. Und ohne das wächst die Liebe nicht. Wir haben ein gewisses Maß an Liebe, aber sie muss entwickelt werden. Und das ist gut. Seid nicht traurig, wenn sowas vorkommt. In einem Hotel hing mal ein Schild mit der Aufschrift Angst klopft an die Tür. Glaube hat geantwortet, niemand da. Ja, so sollten wir das sehen und so sollten wir auch damit umgehen. Natürlich ist der Feind in ständiger Erwartung, dass er mit List und Tücke uns dazu kriegt, unsere Tore zu öffnen. Aber Fakt ist, er kann es nicht tun, wenn du ihm es nicht erlaubst. Es geht alles von dir aus. Wir kommen zu dem zweiten Tor, unser Herz. Hier geht es um Verhaltensweisen, anderen gegenüber, Situationen gegenüber, beziehungsweise um unsere Einstellung, um unsere Haltungen, um unser Verhalten. Es geht um das, was wir tun, aufgrund von falschen Haltungen und Einstellungen. Das ist ein Kreislauf. Die Motive dazu sind Egoismus, Neid, Geiz, Kritik, Geltungsbedürfnis und vieles mehr. Das sind alles Rubriken, die da in unserem Herz drin wachsen. Und wenn wir nicht Acht haben, füllen die das ganze Herz auf. Denn ihr müsst immer denken, alles, was in unser Herz hineinfällt, an Gutem und auch an Nicht-Gutem, wächst. Es wächst, wenn wir es hineinlassen. Auch das ist unsere Entscheidung. Dinge sind oft über Jahrzehnte in unserem Herzen gewachsen, oder? Wir sind ja, wenn wir nicht gleich von Kindheit auf in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, dann hatten wir schon einiges auf dem Buckel. Ne? Da war unser Herz voll mit Schrott und Schotter. Und der musste ausgeräumt werden. Ich weiß noch, nachdem ich 4 Wochen gläubig war, habe ich gedacht, oh, du bist ja so heilig. Du hast ja gar nichts mehr, was man noch überhaupt als negativ sehen könnte. Heute habe ich gedacht, oh, der Papa, der hat geschmunzelt. Er sagt, warte mal ab. Und dann kam ein Klops nach dem anderen. Und ich durfte dieses Herz mit Hilfe des Heiligen Geistes ausräumen. Und das war auch sehr nötig. Da war viel Ballast drin. Ja, das dritte Tor ist unser Mund. Unser Mund kann natürlich ein wunderbares Werkzeug des Heiligen Geistes sein. Richtig? Aber auch böse Geister nutzen unseren Mund leider. Das ist so. Besonders, wenn wir nicht Acht haben, wenn wir nicht wachsam sind. Epheser 5, Vers 4 sagt, auch nichts Schändliches, kein törichtes Geschwätz und keine Possenreißerei. Und zurzeit sind wir wieder auf der Ebene Deutschland, Possenreiserei, ja? Wir haben Fastnacht. Und da wird das ausgiebig genutzt. Da wird die Regierung verunglimpft, verspottet. Ich stelle hier nicht in Abrede, dass das eine oder andere vielleicht stimmt, keine Ahnung. Ich gucke mir sowas gar nicht mehr an. Das hat mich auch früher schon nicht interessiert. Sollen Sie Ihre Späßchen machen, Sie müssen es auch verantworten irgendwann mal. Keine Possenreiserei. Dann geht es weiter, was sich alles nicht ziemt. Hingegen vor allem Danksagung. Wir müssen mal von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen. Und das ist gar nicht immer ein sündiges Wort. Das ist gar nicht immer nur Kritik und schlechtes Reden. Unnütz einfach. Und ich denke immer, die introvertierten Leute, die haben es da leichter. Die lassen zumindest nicht so schnell raus. Die Spontanis, wo auch ich zugehört habe, ich habe mich gebessert, muss ich dazu sagen. Es wurde besser. Das ist ja schon 30 Jahre am Wirken. Und die sind da schneller dabei. Ich habe das erst vor ein paar Tagen erlebt, dass ich was gehört habe, was mich furchtbar aufgeregt hat. Und wusch, kam da was aus dem Mund heraus, was da gar nicht raus hätte kommen sollen. Versteht ihr? Jo. Es ist schon gut, dass wir jeden Tag so viele gute Bibelstellen proklamieren. Ja. In 2. Timotheus 2, Vers 16, da heißt es, halte dich fern von ungeistlichem und losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungeistlichem Wesen. Jetzt frage ich dich mal, mit wem umgibst du dich denn? Wer sind deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Familie, deine Nachbarn? Hast du immer noch den alten Freundeskreis, der gar nicht interessiert ist an Jesus? Du hast es schon versucht, aber die wollen gar nicht. Bleibst trotzdem bei ihnen und sie ziehen dich Stück für Stück für Stück wieder weg in die Welt. Glaub mir, ich habe das sehr oft erlebt in diesen 30 Jahren, was die Seelsorge anbelangt. Nicht gut. Du wirst Entscheidungen treffen müssen, wenn du feststellst, dass deine Freunde nichts von Jesus wissen wollen, erstmal vielleicht. Dann mach mit ihnen nicht den ganzen Quatsch, den du bisher auch immer gemacht hast. Gerade Jugendliche sind da stark betroffen. Sie werden dann ausgegrenzt. Ich weiß das von Grace, sie erzählt als mal da was. Sie ist da ganz cool. Sie bekundet, ob es passt oder nicht, immer das Richtige. Und dazu gehört aber auch Mut, muss ich ehrlich sagen. Mach dich nicht eins mit den Sünden von anderen. Wisst ihr, die Fehler und die Sünden von anderen, die erkennen wir ganz schnell, gell? Haben wir ruckzuck registriert. Wissen wir ganz schnell, was ist da Fakt. Machst du dich da eins mit? Du brauchst bloß in einer Gruppe zu sein, wo eine Feier ist. Wir haben, mein Mann und ich haben das öfter erlebt. Da sitzt du mit Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst, am Tisch. Und die fangen an zu reden. Und was da für ein Müll und ein Schrott rauskommt. Bis über die unguten Witze und so weiter und so fort. Wenn du nur einmal lachst über so einen miesen Witz, dann hast du dich schon eins gemacht mit diesem Witz. Seid euch darüber im Klaren. Und so schnell können wir uns eins machen. Abends, wir schauen die Nachrichten abends an. Tja, da könntest du dich unentwegt mit Sünden anderer eins machen. Und da gilt es zu beten, wenn du merkst, oh, ja? Das erschreckt einen. Also mich erschrecken sollte Nachrichten. Dann bete ich sofort dafür. Ich versuche, mich nicht eins zu machen mit der Meinung von anderen Leuten. Ach ja, ich glaube, wir kriegen die Grippe. Nein, wir kriegen sie nicht. Du kriegst sie vielleicht, aber wir kriegen sie nicht. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt ganz andere Sachen noch, mit denen man sich eins machen kann. Wenn man nicht widerspricht, hast du dich eigentlich schon eins gemacht, richtig? Du musst Stellung beziehen als Christ, da kommst du nicht drum herum. Im Psalm 141, Vers 3 heißt es, Herr, wache über meine Zunge und stelle einen Pfosten ans Tor meiner Lippen und lass mich nicht teilhaben an fremden Sünden. Wenn du mit deiner Freundin redest, mit deinem Freund und da kommt was Ungutes, mach dich nicht eins damit. Das habe ich hart lernen müssen im Anfang meines Glaubenslebens, weil die haben mir immer leid getan, wenn die dann so angegriffen wurden. Und so weiter. Aber das ist nicht der richtige Weg, glaubt mir. Wir hatten gute Freunde, die waren länger gläubig wie wir und die kamen, ja, 2-3 Mal im Jahr haben die uns besucht. Es war immer toll. Und dann kamen sie mal und sagten, wir sind rausgegangen aus unserer Gemeinde. Konnte ich gar nicht verstehen, das hat mich geschockt. Und dann redeten sie plötzlich negativ über die Regierung. Oh, das füllte den Nachmittag fast aus. Dann kamen sie wieder und dann fingen sie auch noch an, über ihre ehemaligen Leiter und Pastoren zu reden. Negativ. Und als sie dann wieder gegangen, hat mich alles so geschockt. Ich war überfordert im ersten Moment damit. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn die wiederkommen, dann werde ich denen ganz klar sagen, dass wir in unserem Haus das nicht möchten. Sie kamen wieder, ich hatte schon ein bisschen Bedenken da. Ich habe gedacht, wie werden die reagieren? Aber es fing wieder an, als sie mittendrin waren, habe ich das dann gesagt. Ich habe gesagt, wir möchten nicht, dass in unserem Haus negativ über die Regierung oder über Pastoren und Leiter anderer Gemeinde geredet wird. Wir möchten es nicht. Betroffene Gesichter. Ich sage, aber wenn ihr wollt, machen wir jetzt eine Gebetszeit dafür, was ihr da entdeckt habt, was nicht gut ist. Das wollten sie nicht. Sie kamen nie mehr. Das hat mir zwar leid getan, aber ich fand, dass ich es richtig gemacht hatte da. Ja. Jakobus 3, Vers 5, da sagt, die Zunge ist ein kleines Glied. Und wer von euch hat keine? Hat jeder eine Zunge? Soweit ich euch kenne, ja, kann ich sagen, ihr habt alle eine Zunge. Und es richtet große Dinge an, dieses kleine Glied. Ein kleines Feuer, welches einen Wald anzündet. Sie ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Und ich habe so gedacht, meine Güte, ich möchte keine Zunge haben, die von der Hölle angezündet ist, deren Feuer ich noch weitergebe an andere. Man kann auch unter Geschwistern sowas tun, das geht alles. Aber wie schön ist es doch, wenn wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes das Feuer Gottes weitergeben, in unser kleines Umfeld, in dem wir leben. In der Schule, in der Firma, zu Hause, Nachbarn, wo immer wir stehen. Nutze doch das Feuer Gottes. Sigi macht das, gell, Sigi? Zur Zeit und zur Unzeit. Ja. Dazu ist nämlich ein jeder von uns berufen. Jeder hat diese Aufgabe. Du bist nicht unbedingt berufen, nach Afrika zu gehen und dort zu missionieren, aber da, wo du bist, da, zieh mal einen Kreis und da betätige dich. Da bist du richtig. Wenn wir kritisieren und negativ über andere reden oder denken, dann unterstützen wir nur den Angriff des Feindes auf sie. Unser Mund ist zum Segnen berufen, um Lobpreis und Anbetung zu machen. Das sollte der Hauptpunkt sein. Das vierte Tor sind Beziehungen. Das sind eigentlich alles einzelne Pfosten, wo man eine ganze Predigt zu behalten könnte. Aber es geht ja um Tore hier, die wir eventuell schließen können. In Zacharia 8, Vers 16 und 17 heißt es, rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren und keine Sinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das hasse ich. Also Gott legt einen ganz dicken, fetten Schwerpunkt auf die Liebe zwischen Brüdern und Schwestern. Wir sind alle seine Kinder und er will nicht, dass wir uneins miteinander sind, dass wir streiten. 1. Petrus 1, Vers 22, da heißt es, im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen reingemacht. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, das müssen wir noch tun. Das Alte, was in der Seele drin ist, muss raus, indem wir das Wort hören und es dann tun. Das ist wichtig. Damit es frei für die Liebe unter Brüdern und Schwestern ist, die keine Verstellung kennt. So liebt einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen. Wisst ihr, auch wenn der andere uns mal so richtig blöd kommt, sollten wir das können. Und wenn wir es nicht können, ist das einfach ein Maßstab dessen, dass wir uns noch zu wichtig nehmen. Wenn du noch zu kränken bist, dann hast du die Position noch nicht, die du eigentlich haben sollst, wenn du in der Liebe bist. Kennen wir doch alle, oder? Nimm dich nicht so wichtig. Bitte Gott, dass er dir dabei hilft. Liebe unter Brüdern und Schwestern heißt, man lässt sich halt auch mal Unrecht tun. Es geht nicht anders. Und zwar dann, wenn man eine ungeheuchelte Bruderliebe hat. Ich konnte feststellen, in den langen Jahren meiner Seelsorge, dass immer wenn die Liebe fehlte, der Mensch anfing zu heucheln. Da mochte jemand,
jemanden nicht. Der begegnet ihm aber sonntags morgens, unten im Foyer. Ach, war ich selbst Zeuge, denke ich, ui, schön, dich zu sehen. Und ich wusste, es war ihr gar nicht schön, die Person zu sehen. Versteht ihr? So schnell geht das. Bist du überfordert in dem Moment und dann kommt da was heraus, was nicht gut ist. Uneinigkeit gibt immer dem Feind Zutritt. Das ist ein großes Tor, das ihr da öffnet. Und der braucht nicht das Füßchen ins Türchen zu stellen, sondern er kann mit seiner ganzen Person herein. Wenn die Liebe da ist, dann hat die Seele kein Mitspracherecht mehr. Und die Seele ist verantwortlich für unsere Gefühle. Und die Gefühle sind manchmal sehr stark, wenn die Seele noch nicht erneuert ist. Denn die will ihre Herrschaft nicht aufgeben. Das ist klar. Bringt diese Dinge ans Licht, geht zu einer Person des Vertrauens, redet darüber, damit es ausgeräumt werden kann. Denn die Schrift sagt, was wir ans Licht bringen, das verdorrt. Versteht ihr? Es verdorrt einfach. Es geht weg aus deinem Leben. Und die Lüge des Feindes wird in dem Moment wirklich aufgedeckt und er verliert den Boden unter den Füßen, was auch gut ist. Es gibt auch Tore, die der Satan zuschließt und die wir zu öffnen haben. Und zwar, wenn es darum geht, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Das nennt sich offensiver Kampf. Als Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, da hat der Teufel das auch gehört. Hat gut seine Ohren gespitzt, glaubt mir nur. Und seit der Zeit versucht er auch, Türen zuzuschließen, denn er möchte verhindern, dass Menschen die Wahrheit erfahren. Für uns heißt das offensiver Kampf. Das ist ein Kampf, der wird nach außen getragen. Natürlich können wir jammern. Wir leben in einer Welt, die immer schlimmer wird. Mir macht das keine Angst, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ich lebe in der Endzeit und da werden wir diese ganzen Anfangswehen stückweise mitkriegen. Ist so. Aber wir können uns auch entscheiden, nicht darüber zu jammern, sondern dafür zu beten. Das einsetzen, was Gott uns gegeben hat. Ja? Nämlich in dem Namen Jesu Christi brechen wir Türen auf, damit wir mit dem Evangelium wieder durchbrechen können. Wir widerstehen ihm, dann flieht er von uns. Wir schauen jetzt nochmal uns die Tore Satans an. Einige, damit wir wissen, wo sind sie denn? Wo begegnen sie uns denn? Wie repräsentieren sich denn diese Dinge für uns? Und welche Tore wollen wir denn öffnen? Im Grunde genommen ist alles, wo Satan versucht durchzuherrschen, eine Struktur. Das sind Strukturtore, habe ich sie mal genannt. Und zwar hat ja in der Gesellschaft alles eine Struktur, egal ob Ehe, Familie, Kirche, Gemeinde, Firmen, Städte, Länder, überall findest du eine Struktur. Und der Feind versucht jetzt durch diese Strukturen zu herrschen. Und das können wir in vielen Bereichen auch ganz deutlich sehen. Ja? Wie da biblische Werte zertreten werden und kaputt gemacht werden und außer Kraft gesetzt werden. Er versucht, diese ungöttlichen Sichten zu etablieren. Ja, manchmal sind sie versteckt, manchmal erkennt man sie ganz klar. Aber wir schauen mal. In 2. Korinther 4 heißt es, der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet. Sie können die Wahrheit nicht erkennen. Das ist Fakt. Sie können die Wahrheit nicht erkennen. Also, welche Systeme nutzt dann jetzt der Feind? Das sind religiöse Systeme, Philosophie, Irrtümer, Okkultismus, Humanismus, Satanismus, alle ungöttlichen Formen in gesellschaftlicher, politischer und menschlicher Beziehung. All diese Formen, die dort entstehen und die er nutzt, um Herrschaft auszuüben. Ich habe einmal ein Buch von Dr. Magis gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber ich habe mir das abgedruckt. Und das lese ich euch kurz vor. Er hat es nämlich ganz wunderbar ausgedrückt, damit wir das auch verstehen können. Er hat geschrieben, der Feind lenkt das Denken der Menschen in religiöse Systeme. Nutzt die Philosophien, die sich massig, dick und fett und unangefochten vor dieses einfache Evangelium stellen. Das im Vergleich dazu harmlos und bescheiden aussieht und von der Masse fast nicht mehr wahrgenommen wird. Hinter diesen Türen verbergen sich Festungen, die wir zerstören müssen. Wir müssen die Tore zu diesen Festungen aufbrechen, um die Gefangenen, die dahinter sind, zu befreien. Das ist unsere Aufgabe. Manche Menschen werden lebenslang in diesen Befestigungen gefangen gehalten. Und jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, befindet sich wahrscheinlich in irgendeinem dieser Strukturgefängnisse. Es kommt noch dazu, es ist noch wichtig, dass man, es ist abhängig auch noch von der Persönlichkeit, von der Bildung, der eigenen Stärke, des Durchsetzungsvermögens, der Härte, der missbrauchten Macht und rücksichtslosen Verhalten und, und. Das kommt alles, das spielt noch mit da hinein, wo der Feind durch Einzelne noch verstärkt werden kann. Göttliche Autorität, die sieht ganz anders aus. Ja, als Gott Adam die Autorität über diese Erde gegeben hat, hat er sie weitergegeben an den Teufel. Aber ich habe oft gedacht, warum hat er das gemacht? Aber glaubt mir, schon in der zweiten Generation hätte es auch einer gemacht, nämlich der Kain. Versteht ihr? Es wäre nicht bis heute gelaufen ohne dieses Ding. Nee, man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. In Kolosser, er hatte, wie gesagt, das alles an den Teufel weitergegeben. Kolosser 2, Vers 15 heißt, Gott wurde Mensch und holte die Autorität vom Feind wieder zurück. Jesus stand vom Tod auf und gab die Autorität. Wem? Uns. Richtig, er gab sie uns, der Gemeinde. Und er hat gesagt, was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Gewaltige Macht. Gewaltige Auswirkungen. Das heißt, wir als Gemeinde, wir müssen seine Autorität auf Erden ausüben. Auch da haben Gläubige oft ein Buch. Nein, ich greife den Teufel nicht an. Dann greift er mich wieder an. Bla, bla, bla. Sehr oft diese Sprüche gehört. Und schon ganz in jungen Jahren konnte ich das nicht verstehen, dass jemand so denken kann. Man weiß doch, was geschrieben steht. Und dann hat man doch die Vollmacht und Autorität. Wir haben gerade vorhin, wo ist sie dann? Da haben wir noch gesprochen hier kurz. Da gibt es in dem Herr der Ringe eine Szene, wo der Gandalf auf einer Brücke steht, unter ihm das Feuer und vor ihm ein Riesendämon oder der Teufel, wer immer das da sein sollte. Und dann hat er gesagt, du kommst an mir nicht vorbei. Das war für mich der beste Satz in diesen ganzen Filmen. Muss ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, genau. Sieh dich auf dieser Brücke stehen. Und dann sagst du dem Feind, wenn er in dein Leben hineinzukommen versucht, du kommst an mir nicht vorbei. Und dann musst du aber auch wissen, was geschrieben steht. Damit du ihm widerstehen kannst, denn wir haben alle Macht, die dazu nötig ist, von Jesus in unsere Hände gekriegt. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir dem Feind totale Einschränkung geben. Total widerstehen. Wir widerstehen ihm und er flieht von uns. Er ist ein Rechtsexperte. Und er weiß genau, wie viel Autorität Gott uns gegeben hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch wissen, dass wir alle seine Angriffe außer Kraft setzen können. Wir können es. Wir haben dazu die Macht und der Heilige Geist ist derjenige, der das Ganze ausführt. Aber er braucht unseren Mund dazu. Versteht ihr? Wenn wir nichts sagen, wenn wir nichts tun, dann marschiert er, der Feind, ein in all die Tore. Ja, wir beten und wir kämpfen. Der Feind wird zurückgetrieben und das Reich Gottes wird aufgebaut. Und es ist wirklich so, dass wir als Gemeinde die einzigen sind, die dem Feind Widerstand entgegenbringen können. Religiöse Menschen können es nicht. Nur die wiedergeborenen Menschen, die können das. Und lasst dem Feind in eurem Leben keinen Fußbreit Boden. Lasst ihm keinen Fußbreit Boden. Jetzt lesen wir noch kurz ein paar Tore Gottes. Da gibt es gute Dinge. Ich meine, die Tore des Feindes sind nicht unbedingt eine Freude, die anzuschauen. Aber wir müssen wissen, wo sie sind, damit wir da was tun können. Versteht ihr? Wenn wir nicht wissen, wo sie sind, können wir ihn da auch nicht angreifen oder zurückdrängen. 1. Mose 22, Vers 17, da heißt es, deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Alle Völker auf Erden sollen gesegnet sein. Hier geht es um Autorität. Wir müssen Herrschaft ausüben. Wir haben Schlüssel gewollt. Ich habe daheim so einen großen Schlüssel an der Wand hängen. Ich wollte ihn eigentlich mitbringen. Wir haben Schlüssel gewollt und das ist ganz wichtig. Wir üben diese Herrschaft aus. Im Psalm 100, Vers 4, da heißt es, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Danken ist immer ein Schlüssel für sofort in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn ihr dieses Tor, das Dankestor aufschließt, seid ihr sofort in seiner Gegenwart. Ja? Das ist ganz wichtig. Übt euch mal 5 Minuten am Tag. Nur Danke sagen für, was euch gerade der Heilige Geist zeigt. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Segen da drauf liegt. Dann wollt ihr nachher gar nicht mehr aufhören, Danke zu sagen. Vers 20, da heißt es, das Tor des Herrn ist. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Und für die Eltern, die noch Kinder haben, gibt es ein Tor des Schutzes. Das fand ich so schön. Im Psalm 146, Vers 13, da heißt es, denn er macht die Riegel deiner Tore, er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Das ist Gottes Schutz für uns, wenn du denn deine Tore geschlossen hältst. Seht ihr, ganz viele gute Verheißungen haben immer ein Wenn-Dann in der Bibel. Ja. Noah hat auch. Da wurde die Türe verschlossen. Von außen wurde der Riegel von Gott zugemacht. Ich habe gedacht, also wir sind ja Menschen. Wenn nachher da das Wasser steigt und die schwimmen da noch darum und da waren Freunde, Verwandte, Bekannte dabei, und ich dachte, mach auf, lass uns herein. Dann wäre er wahrscheinlich schwach geworden, hätte vielleicht doch die Türen aufgemacht. Das hat Gott verhindert. Versteht ihr? Er hat den absoluten Schutz für die, die er dafür vorgesehen hat, in Existenz gebracht. Jesaja 45, man soll es mal ganz lesen. Da heißt es ab Vers 1, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Vers 2, ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Und glaub mir, Gott tut neue Türen für uns auf. Und dahinter finden wir immer Gutes, nur Gutes. Und ein ganz besonderer Vers ist in Vers 3. Da geht es um Schätze und um Kleinode. Da heißt es, dass er die ehernen Türen zerschlägt. Und dann steht da noch, und ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben und versteckte Reichtümer. Wow, habe ich gedacht. Das ist doch mal eine Aussage. Schätze aus der Finsternis, er nimmt es von den Ungläubigen aus der Welt heraus und gibt es seinen Kindern. Kanntet ihr diese Bibelstelle schon? Ja, klar. Ich denke, viele haben sie vielleicht schon mal gelesen, aber sie nicht so bewusst in ihr Herz transportiert. Hebt mal Anspruch auf diese Bibelstelle, wenn ihr in finanzieller Not seid und euren Zehnten immer pünktlich gebt. Dann habt ihr Anspruch auf die Schätze der Finsternis, die Gott dann freisetzt. Gott hat all diese Waffen in unsere Hände gegeben. Was wollen wir mehr? Ich bin noch in der Zeit. Deshalb werde ich ein paar Worte nur noch als Wiederholung jetzt geben. Unsere Tore waren, falls schon wieder ein bisschen weggerutscht ist, der Verstand, das Herz, der Mund und die Beziehungen. Bei unserem Verstand war wichtig, dass wir hier unser Fleisch, dass wir unserem Fleisch diese Monopolstellung wegnehmen, die es vielleicht über Jahrzehnte hin hatte. Versteht ihr? Das Fleisch wird sich wehren, glaubt mir. Unter anderem haben wir die Angst betrachtet, diese dominante Macht, und die gilt es einfach nur zu entmachten. Die muss raus aus unserem Leben. Lasst nicht zu, dass irgendeine Form der Angst euch angreift oder in eurem Leben drin ist. Denn dann hattet ihr ja die Türe schon dafür aufgemacht, aber die kann man wieder schließen. Ja. Sie macht nämlich das Leben von vielen Gläubigen sehr schwer. Es geht wirklich in ganz starke Gefilde hinein, wo man nicht hin will. Dann denke über die Berge auf geistlicher Ebene nach. Bete niemals auf der Basis der Furcht, sondern immer auf der Basis des Wortes. Dann kam das Herz, da ging es um unser Verhalten, um unsere Einstellungen. Dass wir dem Teufel keinen Raum geben aufgrund von falschen Einstellungen, Sichten und Haltungen. Dass wir wirklich bereit sind, mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese alten Klöpse aus unserem Herzen rauszutun. Weil sie doch ein ungutes Wesen letzten Endes geprägt hatten, muss Gott alles wieder in Ordnung bringen. Der Mund, den müssen wir reinigen von bösen, falschen und unnützen Worten. Und diese Unnütz ist manchmal, hat manchmal mit Sünde gar nichts zu tun. Aber darin liegt eine ganz große Gefahr. Unnütze Worte bring dich weg von dem, was geistlich ist. Das ist die Gefahr dabei. Wenn du viele unnütze Worte machst, dann gehst du ganz langsam aus dieser geistlichen Ebene in die fleischliche hinein. Tja. Gott hat nur Dinge ausgesprochen, die er in Existenz gebracht hat, und die waren alle gut. Und wenn wir wollen, dass Dinge in Existenz kommen, es geht um unseren Mund, dann müssen auch wir Dinge aussprechen, die wir sehen wollen und nicht die Dinge, die uns vor Augen stehen. Versteht ihr? Aber viele reden nur über das, was ihnen an Negativen vor Augen steht. Ganz viele Menschen machen das so. Erzählen jedem, der ihm begegnet, die neue schlimme Sache und wieder und wieder und wieder. Es ist halt so. Und ich muss von mir aus feststellen, wenn mal was nicht ist, gerade wenn ich krank bin oder so, dann habe ich das Bedürfnis, das zu erzählen und zu sagen. Und jedes Mal mache ich die Erfahrung, wenn ich es denn mal tue, dass es sich verschlechtert, dass der Zustand sich noch länger hält. Deshalb habe ich mir das weitgehend abgewöhnt. Zum Leidwesen meines Mannes. Der schimpft immer mit mir. Der will immer wissen, wie es mir geht. Ich sage, sag's dir einmal, dann merkst du dir einfach. Oder wenn der Sigi anruft, dann fragt er auch, wie geht's dir? Dann sage ich manchmal, frag mich nächste Woche nochmal. Das reicht doch eigentlich als Antwort, gell? Oder? Also ich wüsste damit sofort was anzufangen. Na, wir sind halt Menschen und wir haben das Bedürfnis, der andere sagt ja auch, du Arme, ja. Sprechen wir das aus, was vor Augen ist. Dann werden wir auch das haben, was vor Augen ist. Das wird bleiben, länger, als es sein müsste. Und ich denke immer, das muss man sich nicht antun. Auch haben wir gelernt, dass unser Mund den ganzen Leib beflecken kann. Aber so ist das nicht gedacht. Unser Mund soll die Herrlichkeit Gottes verkünden. Soll das sagen, was gut ist. Evangelisieren, dem anderen helfen mit guten Beispielen und so weiter und so fort. Also, wer soll die Herrschaft über unseren Mund haben? Der Heilige Geist. Das Tor der Beziehungen. Wir sollen in Liebe miteinander umgehen. Keiner sinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten. Und schafft Frieden in euren Toren. Öffnet sich leichtsinnig durch Ärger, und durch, dass ihr falsch verstanden worden seid, durch Abneigung, Lieblosigkeit, diese Türen für den Feind. Lasst diese Tore geschlossen. Es ist schwer. Ich weiß das. Und es gibt keinen, der das schon erlebt hat, der nicht sagen würde, ja, es ist schwer, aber man kann im Sieg da herausgehen. Das ist wichtig. Die Strukturtore vom Satan, die hatten wir ja jetzt gerade, erst dann brauche ich die nicht zu wiederholen. Oder braucht das jemand? Nee, das wissen wir noch. Wichtig ist, dass wir erkannt haben, Gott tut Türen auf und Gott verschließt auch Türen. Das tut er durch uns. Wenn wir nämlich seine Autorität, die er uns gegeben hat, wirklich in die Tat umsetzen mit unserem Mund. Und so auf allen Ebenen des Lebens. Lasst dem Feind in eurem Leben keinen Raum. Lobt und preist Gott, denn das ist unsere Bestimmung. Ich will ein Anbeter sein. Und zwar permanent. Jetzt kann ich aus einem Mund saures und süßes, oder es war eine Quelle, saures und süßes Wasser fließen, das geht nicht. Und so kann auch aus unserem Mund nicht einmal das Gute und einmal der Fluch herauskommen. Das müssen wir in den Griff kriegen mit unserem Mund und das können wir mit Hilfe des Heiligen Geistes gut tun. So, ihr Lieben, das war das Ende der Predigt. Aber wie ich feststellen konnte, ist hier niemand, der zum ersten Mal da ist. Alle, denke ich, haben ihr Leben Jesus schon gegeben. Trotzdem möchte ich Gelegenheit geben, auch für die, die es auf der CD mal hören oder so sehen im Fernsehen, dass diese Strukturtore erkannt werden und dass ihr euch Zeit nehmt, einfach mal kurz während eines Liedes. Jetzt hören wir noch ein Lied. Ja. Dass ihr in der Zeit, wo das Lied gleich gespielt wird, einfach nochmal in euch geht und Entscheidungen trifft. Denn ihr entscheidet, wer darf herein in mein Leben und wer darf nicht herein in mein Leben. Ihr seid diejenigen, die diese Autorität und Macht haben. Also ihr könnt euch heute von irgendwelchen Toren, ihr könnt Tore schließen, indem ihr Buße tut, das Richtige redet und so weiter. Ich denke, das Habt ihr schon verstanden? Aber vorher möchte ich noch ein Gebet sprechen, in dem wir Jesus in unser Herz hineinlassen können. Und dazu stehen wir bitte auf. Ja, Vater, wir möchten aus diesem... Wir möchten aus diesen Strukturtoren heraustreten. Und wenn wir Jesus noch nicht in unserem Herzen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du irgendwo in einem dieser Strukturen gefangen bist. Und um aus diesen Toren des Fleisches in die Tore Gottes zu gehen, mit all seinem Segen, den du dann erlebst, möchte ich jetzt die Gelegenheit geben und ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, für uns und unsere Sünden ans Kreuz zu gehen, unsere Strafe auf dich genommen hast, einen fürchterlichen Tod gestorben bist, damit wir als Gerechtigkeit Gottes in ein ganz neues Leben hineingehen können. Du wirst uns helfen beim Bewältigen dieser seelischen Dinge. Wir danken dir jetzt schon dafür, denn ohne dich kommen wir keinen Schritt weiter, aber mit dir können wir über Mauern springen. Denn du bist ein wirklich großer Gott, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und so danke ich dir, Herr, dass wir dir den ganzen Schmutter unseres Lebens jetzt vor dein Kreuz legen. Da gehört es hin. Und dass du bereit bist, mit uns zu gehen, in unserem Leben die wichtigste Rolle zu spielen, der Herr in unserem Herzen zu sein und in unserem Leben. Dafür können wir dir nur Danke sagen. Nimm mich an, Herr, als dein Kind und zeige mir deine Wege. Ehre sei dir und Dank. Amen. Und während wir das Lied hören, nochmal, wie gesagt, geht ihr noch einfach noch einmal in euch. Denkt darüber.